Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Und ja, heute bin ich mit Freunden hier, will ich mal sagen. Und zwar zu meiner Rechten, die liebe Tina, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag.
Tina, dich hat man, ach, du bist ja auch mit uns in der Halle, vielleicht hat man dich da auch schon mal in Stories oder so gesehen. Du bist die Besitzerin des wunderschönen Ford Focus. Ich sag's immer falsch, ich denke immer, das ist der MK3, aber du hast einen Ford Focus RS MK2, ne?
Richtig, ja, genau.
Wunderschönem Weiß. Der ist ja noch unter der Plane.
Ja.
Immer noch im Winter. Ja, du hast
ist
ja erst, du bist ja erst ab April. Dieser Podcast wird natürlich wahrscheinlich dann schon online sein, aber du bist leider, ich versuche dich noch davon zu überzeugen, man muss Saison immer auf März anmelden, weil im März gibt es schon die ersten schönen Tage. Das weiß auch zu meiner Linken der Alex, dein Freund. Hi Alex.
Ja, hallo, herzlich willkommen.
Alex, wir kennen uns tatsächlich schon über irgendwelche Ecken, schon ziemlich lange, haben uns jetzt dadurch, dass du Tina gedatet hast, wieder kennengelernt.
Das
und,
ist
ja,
richtig, ja.
Und wahrscheinlich wegen dem Projekt, über das wir heute sprechen, steht sogar vielleicht dein Bus demnächst mal bei uns in der Halle eine Zeit lang, ne?
Ja. Weil sonst haben wir, glaube ich, zu wenig Platz irgendwie.
Ja, du hast, was fährst du denn? Ich will es nicht falsch sagen mit VW, da bin ich ja nicht so.
Ein VW-Bus T2A.
Okay.
In Niagara-Blau.
Das ist ein super geiles Ding.
Genau.
Muss ich sagen. Also die Leute, die letztes Jahr beim Carson Coffee, beim Season Opening von uns waren, da warst du nämlich auch mit dem Auto da, ne?
Ja, richtig.
Was hast du da motormäßig gemacht? Der hört sich immer so garstig krass an.
Klar, einmal komplett. Da sind jetzt 1830 Kubik drin.
Mhm.
Edelstahlausbruchanlage, andere Nockenwellen, anderer Vergaser.
Wie viel Leistung hat er?
Der wird jetzt knapp 86 so rum haben. Also
was
fast, fast das Doppelte. 48 hat er normalerweise.
Ja. Sauger-Tuning. Ja. Man liebt's, ne? Man muss das mögen. Wir haben uns, wir haben mal vor kurzem bin ich in die Halle gekommen, als ihr da wart mit dem IS und so und da haben wir uns auch drüber unterhalten, ne? Was das kostet. Weil so wenig Leistung, aber es ist nicht die Leistung, die du rausholst, sondern den Charakter. Ne? Oder?
Definitiv. Ja, deswegen habe ich auch kein Radio in dem Bus.
Das ist geil. Braucht man ja auch nicht.
Ja, richtig.
Ja, ihr zwei, ihr sitzt nicht aus irgendeinem Grund hier und nicht wegen dem Bus und auch nicht wegen deinem Ford Focus RS MK2, sondern ihr habt euch ein Projekt zusammen aufgehalst, könnte man sagen. Was ist es, Tina?
Wir haben einen Ford Focus RS MK1 gekauft.
Den, also für mich, ne, und ihr wisst ja, also Leute, wir kennen uns, deswegen können wir hier so ganz locker reden. Für mich der Locus Focus, sage ich immer, also der Ford Locus, wie ich den immer früher genannt habe, ist auch der erste Ford Focus, der überhaupt rauskam, ne?
Genau, richtig.
Dieses wirklich, wenn es kein RS ist, ganz wichtig, finde ich, ist das ein richtig biederes Auto so. Das war so, man hat versucht, damals irgendwie die Golfklasse reinzukommen, oder Alex?
Genau, Golfklasse oder Audi A3 irgendwie so, die Klasse wollte Ford mitspielen.
Ja, und haben sie irgendwie, also ich finde, das ist jetzt nicht das gelungenste Masterpiece, allerdings sieht man an eurem Auto und das finde ich ja schon von der Farbe her. Und ich kannte auch jemanden aus Treiskaden, ich bin ja in der Mosel aufgewachsen, zwei Auto weiter bei uns, da war ein Ford-Autohändler und der Sohn von dem, 10 Jahre älter als ich gewesen, der hatte damals ein RS MK1 und ich habe das nicht mal als den Ford Focus wahrgenommen, sondern was ist das für ein GTI-Klon, so Ding, ne? Also so einer der ersten Hot Hatches, die auch rauskam, muss man sagen, oder?
Ja, richtig.
Ja, ja. Ihr habt euch dieses wunderschöne Projekt da angelacht. Auf Insta will ich am Anfang direkt schon immer nennen, weil die Leute sagen immer, Timo sagt am Anfang der Projects immer direkt den Insta-Namen vom jeweiligen Besitzer. Aber ihr habt ja sogar eine eigene Seite fürs Projekt. Die heißt? Tina?
Ja, jetzt hänge ich voll.
Ich würde es raussuchen.
Ja,
ja such nochmal schnell raus.
RSMK1-Project.
Ist schon immer geil, wenn man nicht mal weiß, wie die ganzen Instagram-Accounts heißen. Ne? Zu viele Fake-Accounts der Alex hier. Ne?
Easy.
Alter Stalker. ja, unter dem Account postet ihr immer so, ich habe es jetzt schon gesehen, Updates und auch mal so Fragestellungen, wie man was und wie löst. Ich habe tatsächlich im Zuge dessen, dass wir, ich glaube, ihr habt das Auto aus einer Werkstattauflösung gekauft, ne? Oder wie war das? Oder irgendjemand hat seinen Dings ausgegeben. Alex, hau mal raus, du kanntest denjenigen, ne?
Tatsächlich nicht. Also das ging alles über Tina. Es war so, dass ein Bekannter von Tina angesprochen hat und hat gesagt, hier, ich habe jemanden, der verkauft einen MK1 RS.
Mhm.
Ist diverses dran zu tun. Und ob Tina nicht jemanden kennt, der so ein Auto kaufen würde.
Okay.
Ja, und dann ich bin in meinem Freundeskreis halt bekannt für die Ford-Närrin.
Ja.
Und der Flo hatte mir dann geschrieben, weil er in Lahnstein jemanden kannte, der da die Halle aufgelöst hat, genau.
Ah, okay. Also so gesehen, ist das eine Projektaufgabe gewesen oder musste der arme Kerl das, ich finde ja immer so Projekt, also wenn man das von irgendjemandem so kauft, war das jetzt eine Sache, wo er gesagt hat, ich bin froh, dass es weg ist oder Oder war er traurig?
Teils, teils. Also einerseits war er natürlich froh, dass das Auto jetzt in super Hände gekommen ist, also wo er wusste, dass das Auto auch definitiv gut aufgehoben ist. Aber er war natürlich auch todestraurig und sagte auch, er will nicht sehen, wie das Auto fertig ist. Das würde ihm das Herz zerbrechen.
Okay. Für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, über welches Auto wir reden oder so gar keine Idee dazu haben, was so ein Auto mal war oder warum die den wie produziert haben. Tina, du hast ja eben mal so ein paar Sachen rausgesucht, weil ich gesagt habe, ey Leute, ich bin ja überhaupt nicht im Ford-Game. Ich muss sagen, durch die STW-Geschichte kenne ich halt diese, auch für mich total früher, total biederen Mondeos, die es gab, ne, aus dem gleichen Baureihen oder so.
Fürchterlich.
Richtig fiese. Ich habe dich immer versucht davon zu überzeugen, so einen auf STW umzubauen. Aber selbst auf FCW sehen die nicht so besonders aus, die Dinger. Allerdings, wie viele wurden denn davon gebaut? Weil es ist ja, ist es eine Edition oder war es irgendwie ein Paket, was man bestellen konnte?
Also der RS ist 4500 einmal gebaut worden.
Warum diese eine?
Ist das was Besonderes? Ja, das ist tatsächlich irgendwie heiß diskutiert. Das heißt immer, dass für Ford der erste und der letzte weggestellt worden sind. Das ist aber erst im Nachgang passiert. Mhm. Also es gibt keine genaue Erklärung dafür, warum es 4501 sind. Es sind zwei Baureihen gemacht worden von MRS. Und es gibt halt viele, das kann Alex wahrscheinlich besser erklären, viele auch ohne Fahrgestellnummer und dementsprechend ist wahrscheinlich einfach diese Zahl dabei rausgekommen.
War das, Alex, ein Homologationsmodell oder war das irgendwie was, womit die irgendwas gefahren sind, Rallye oder sowas?
Genau, die sind damit die Rallye gefahren. Davor war, Tina hatte das eben noch gesagt, in der Rallye eingesetzt, ja.
An der Escort RS war ja der Vorgänger.
Ach, ja, klar.
Genau, und der Focus war gerade der Nachläufer. 1999 sind die dann in die WRC, in die Wertung eingegangen.
Ach, krass, okay.
Und sind in der WM auch eingesetzt worden und erst 2002 dann in Serie gegangen tatsächlich. Also, dass dann der Otto-Normalverbraucher im Prinzip sich das Auto auch kaufen konnte.
Ach, okay, verstehe. Und Alex, motormäßig, oder beziehungsweise auch, frage auch nicht beide, die waren immer gleich ausgestattet oder gab es da wirklich große, also motormäßig war das immer dasselbe, ne?
Genau.
Was ist da drin?
Ein 2-Liter Turbo mit einem Garrett-Lader. Der hatte tatsächlich damals sogar zwei Ladeluftkühler.
Okay.
Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Es war aber beides Mal war es ein Luft-Wasser-Ladeluftkühler.
Okay.
Genau, der wurde halt auch, trotzdem waren da noch Spindeln drin vom Wasser, vom Kühlwasser. Mhm. Ich muss sagen, es erschließt sich mir nicht so genau, warum. Da müssen wir gleich auch mal drüber sprechen. Wir haben letztens einen Teil gesucht für dieses Fahrzeug, nämlich der zweite Ladeluftkühler. Mhm. Und da habe ich mal einen Preis angefragt. Mhm. Das Teil ist nicht mehr lieferbar. Mhm. Der Zusatz-Ladeluftkühler heißt der und der kostet, oder der hat damals 12.600 Euro gekostet.
Bitte, was? Ein Ladeluftkühler?
Genau.
12.600 Euro.
Genau, richtig.
Von Ford jetzt.
Ja, und nicht lieferbar, ne? Also es ist trotzdem, das ist ein Preis, wird angegeben, aber man kriegt ihn trotzdem nicht.
Der Preis ist auch netto.
Das heißt jetzt, also ihr hättet, also das finde ich ja wieder super spannend. Das erinnert mich an so BMW 320 SI-Nummern, weißt du? Man hat also einem Endkunden ein Auto verkauft, in dem es im Prinzip ich würde den Ladeluftkühler schon als, kann verschleißen im Motor.
Ja, ne? Ja.
Das ist schon ein verschleißbares Teil so. Also jetzt nicht ein Verschleißteil wie eine Bremse, aber es kann verschleißen. Und dann hat man einem Auto, also einem Endkunden was mitgegeben, wo ein Verschleißteil, was am Motor kaputt gehen kann, 12.000 Euro kostet.
Ja, das war damals zu der Zeit noch nicht direkt, ne? Aber jetzt mittlerweile sind die Teile des Autos so unfassbar rar, dass dieser Preis durch die Decke gegangen ist.
Ja. Krass. Ja, das ist wie heutzutage ja mit vielen so Homologationsmodellen, Class 2, Audi 80 und so, ne, wo ich sonst immer von rede. Klar, Ford war immer in der Rallye mit dem Escort und so aktiv, im Tourenwagensport ja auch, aber da sind sie, glaube ich, schnell wieder ausgestiegen. Aber ich erinnere mich noch so an Sierra Cosworth-Sachen und sowas, ne? Und da war aber auch der Motor dann drin wahrscheinlich. Ich schätze einfach so aus entwicklungsstandtechnischen Gründen. Liebe Podcast-Hörer, wenn ihr da mehr wisst zu der Sache wegen dem doppelten Wasserladeluftkühler da, könnt ihr uns gerne schreiben und so. Ist natürlich eine echt spannende Sache. Ich finde das auch geil, dass ihr zwei das so ein bisschen entdeckt, mehr oder weniger das Auto, ne? Das ist ja jetzt auch, du bist jetzt auch keine Fachfrau, würde ich sagen, für den RS MK1, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich in den MK2 natürlich reingefuchst mit der Zeit.
Ja.
Aber das steigt jetzt mit dem MK1 RS natürlich auch genau in derselben Kurve wie mit dem MK2.
Ja. Und wie viel PS hat der, Alex, wo wir eben vom Motor geredet haben?
215 hatte der tatsächlich angegeben, war aber meistens eigentlich so, dass er nach oben gestreut hat.
Oh, okay. Habt ihr eine Zahl? Also wirklich massiv oder?
Der hat schon relativ gut nach oben gestreut.
230 also mal, so oder was?
Ja, so um den Dreh wird er gehabt haben. Es war halt auch durch Kleinigkeiten immer relativ gut, da Leistung rauszuholen. Alleine, wenn man dem Turbo mehr Luft zugeführt hat, da hat man relativ schnell gute Leistungen erzielt.
Ja, wenn wir von 1999 reden, dann ist das ja auch so einer der ersten Autos, wo man so, ja, dieses, was heute so Standard-Tuning ist, weißt du, schreibst du ein bisschen das Kennfeld so gesehen um, ne? Ja. Passt das an, mehr Ladeluft rein und Feuer frei für 400 Euro. Damals halt vielleicht ein bisschen teurer oder sowas. Jetzt ist ja der Punkt, ich habe das Auto ja schon mal gesehen, deswegen kann ich sagen, ihr seid das ja noch nie gefahren, das Ding, ne? Weil ich habe es ja gesehen, Tina, das ist in einem Zustand von, also wo reden wir jetzt gerade, wenn man sagt, eins wäre komplett zerlegt und 10 wäre komplett fertig. Wo ist der Wagen jetzt gerade, würdet ihr beide sagen so?
0,5.
Ja.
Ja.
So schlimm?
Würde ich unterschreiben, ja. Also die Sachen, die im Moment eingebaut sind, sind nur notdürftig befestigt.
Okay.
Das heißt, Achsen sind gerade mal so ein bisschen angesetzt, damit man rollen kann. Mhm. Aber sonst ist das Ding wirklich komplett zerlegt, ja.
Das ist ja das Wichtige, warum ich euch jetzt schon hingerufen habe. Ihr seid ja noch ganz am Anfang des Projekts und wir haben mal letztens irgendwo beim Essen zusammengesessen, habe ich gesagt, ey, lass uns unbedingt mal einen Podcast darüber machen. Und ihr könnt euch darauf freuen, wir werden heute eigentlich nur den Ist-Zustand des Autos jetzt beleuchten, so mit Alex und Tina, ein bisschen noch über den RSMK1 selbst so ein bisschen quatschen. Und ich glaube, wir müssen drei Teile daraus machen, weil ich denke mal, wir machen irgendwann mal so einen Zwischenstand, wenn Alex mir schreibt, du, ich glaube, wir verkaufen den, ich glaube, wir brauchen keine Podcasts mehr zu machen und ihr so richtig frustriert, der Tag wird ja kommen, ne? Das steht ja auf der Hand, kann man ja nicht anders sagen. Und dann, wenn er dann doch fertig ist, können wir dann auch nochmal eine Folge drüber machen.
Ich glaube, das
ist halt das, was es extrem geil macht, so, weil wir das, selten habe ich in den Projects-Folgen ein Projekt mit begleiten können. Mhm. Und jetzt kann man es mal machen, das ist schon ganz geil. Ja, 0,5 ist gut. Ja, so gesehen ist er Rohkarosse gerade aktuell. Ja. Ne? Und ihr müsst im Prinzip alles, wir reden hier von allem, ne? Von Kabelbaum bis Karosserie anfassen nochmal.
Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, wir haben ja das Auto, haben wir in den Stories bei uns auf der Instagram-Seite, sieht man das ja, wie wir das Auto ungefähr gekauft haben. Mhm. Und da ist so eine Palette mit Rollen drunter und da waren alle Kabelbäume zusammengeschmissen.
Ach du Scheiße. Alle. Also Motorkap, ach du Scheiße.
Alle Kabelbäume.
Drei verschiedene Kabelbäume liegen da jetzt auf dieser Palette.
Genau.
Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, Alex, aber ich hätte da keinen. Machst du eher so Karosse? Bist du eher so Karosse oder bist du Elektriker?
Nee, tatsächlich liegt mir eher die Elektrik.
Ach du Scheiße, das heißt, Tina, du bist die Glückliche, die sich darum nicht kümmern muss.
Naja, also mir liegt das Schweißen ja nicht.
Okay.
Und dementsprechend wird sich Alex hauptsächlich erstmal damit beschäftigen müssen, weil unsere Schweller, altbekannt bei Ford, natürlich auch todes durchgerostet sind.
Echt?
Und ich habe mich jetzt mit einem Bekannten schon mal kurz geschlossen, dass wir uns die Kabelbäume mal angucken können. Ich werde mich offensichtlich doch damit befassen müssen.
Wie ist das beim RSMK1 im Verhältnis zu einem normalen Ford Focus? Karosserietechnisch könnt ihr da einfach einen Schlachter kaufen oder so? Würde sich anbieten oder geht das gar nicht?
Nee.
Die beiden schütteln schon mit dem Kopf und ich denke mir so, oh nein. Erzähl.
Teile für eine S zu kriegen ist sehr schwierig, weil das alles Sonderanfertigungen sind. Also das meiste davon. Ach. Die Hauptkarosse, klar, ist natürlich die vom Focus. Mhm. Aber alles andere sind Anfertigungen.
Das heißt, also gut, ich kann mich erinnern an Frontstoßstange, dass der so Lufteinlässe vorne in der die sah sehr geil aus immer. Hat ja auch eine sehr besondere Farbe, das Auto, kommen wir gleich noch zu. Aber Kotflügel, alles separat. Selbst, ja. Ich meine, die hinteren Kotflügel, wenn ich jetzt einfach ein Bild von einem Ford Focus im Auge habe, das ist ja nichts, was angebaut ist. Das Auto ist an sich verbreitert, oder was?
Ja, also die Karosse hinten, die Seitenteile sind komplett verbreitert.
Ach du lieber Gott.
Also selbst die Karosse an sich ist schon problematisch.
Okay, aber da wird halt ein Schuh draus, warum ich das Auto früher geil fand im Verhältnis zum, also so als ne, Teenager fand ich den geil, aber hätte das auch gar nicht damit verglichen, halt ein Ford Focus, weil der halt so anders aussieht. Ne?
Ja, kam das halt original aus der Rallye, ne?
Ach krass, ja gut, wenn ein Homologationsfahrzeug ist und so. Und deswegen habe ich eben gesagt, was logisch ist mit dem Motor. Ne? Wahrscheinlich ist der Motor homologiert und die Karosse. Und die musste dann so eingesetzt werden, wie die halt produziert wurde. Wisst ihr, was so ein Ding früher gekostet hat, neu?
Ja.
Oh je. Yeah. Yeah, oh. Warte, lass mich mal raten. Also wir reden 230 PS, in 1999 kam die raus.
2002, ja.
2002, ist ja unsere Zeit so, ne? Wo wir, ich glaube, wir sind ja alle ungefähr in einem Alter. Wann habt ihr einen Führerschein gemacht, Tina?
Ja, 2007.
Ich 2006, du auch 2007,
ja.
Ich 2006 Führerschein gemacht. Das heißt, das war so ein Auto, jetzt mal, ob wir Ford-Fans waren oder nicht, aber wenn du den beim Ford-Händler hast stehen sehen und hättest, der Ford-Händler hätte gefragt, darfst du einen aussuchen, hättest du natürlich den Sport genommen da, ne?
Natürlich,
steht
klar.
Steht ein R und ein S dran, klingt schon nach Rennsport. ich würde sagen, der wird 60.000 gekostet haben.
Ah nee, da bist du drüber.
Echt?
Ja, also Ford hat versucht ja tatsächlich immer, das so ein bisschen für den Otto-Normalverbraucher
erschwinglich zu machen.
Ja, käuflich zu machen. Mhm. Das war ja beim MK2 RS auch so ein bisschen Thema, weswegen da kein Allrad drin gelandet ist und sowas.
Ach, okay.
Ja, und beim MK1 RS reden wir jetzt ungefähr von der Hälfte, so 30.665 Euro.
What? Würde ich sofort bestellen.
Aber voll ausgestattet, ne? Also den gab es nicht anders, den gab es in dem Blau, der gab es mit dem Motor, der gab es mit den Felgen.
Mit den Spacko-Sitzen.
Genau,
mit den Spacko-Sitzen. ich wollte gerade sagen, der hat auch eine sehr geile Innenausstattung gehabt, ne? War das nicht auch so ein Blau? Nicht geil?
Ah,
vertue ich mich?
Das Problem ist bei Ford immer, das ist ja beim MK2, das kennst du von meinem Jahr, auch so unschönes Armaturenbrett einfach von Serie aus.
Aber die Form ist eher so das Problem, oder?
Ja, ich weiß nicht, was sich Ford dabei denkt.
Warte, ich habe ganz lange eine Fahrgemeinschaft gehabt. Die hatten so einen als, jetzt keine Ahnung, wie der als Kombi heißt. Tourer oder so? Ford Focus MK?
Ich glaube, Tourer.
Tourer, glaube ich, oder so, ne?
Jetzt lass mich nicht lügen.
Jedenfalls ist das Armaturenbrett und genauso, also diese Form ist alles irgendwie auch so ein bisschen so dreieckig gemacht. Mhm, und
genau,
so.
Richtig.
Sieht so richtig eklig komisch aus.
Das sieht ganz fies aus, ja.
Ja, ich meinte jetzt eben die Sitze, wo du das gesagt hast, dass der mit so ein bisschen Sonnenausstattung kam. Weil ich erinnere mich an so Sparko-Sitze, die so Lederstoff, Blau irgendwas waren und da stand RS drauf oder so, ne? Leute, für 2002 war das der Hit, ne?
Ja, natürlich.
Das war ja sogar eingeprägt im Leder in den Sitzwangen, ne? Und oben stand dann nur Sparko drin und dann in diesem Schwarz-Blau. Also ich finde sie schön. Ja, ist halt Geschmackssache, ne?
Heute, ich finde, heute geht sowas wieder auch, ne? Aber sonst, Tina, ich wollte dich nicht unterbrechen. Innenraum, grausam.
Man muss sich dran gewöhnen, sag ich mal. Dafür, dass das Auto von außen halt so wunderschön ist.
Wie gesagt, ich von außen war ich echt ein Fan davon. Also fand ich den total geil. Weil ich weiß, ich bin immer nach Dreiskaden da gefahren und immer nach Kochen zur Berufsschule halt. Das Auto immer stehen sind, war so neidisch. Also es war wirklich ein geiles Auto einfach. Damals halt so ein Teenager-Life-Goal, ne? i46 M3 für mich. Das wollte ich unbedingt immer haben, ne? Das ist total geil. Wo wir gerade schon bei Innenraum sind. Übrigens, bevor ich jetzt an Innenraum kommen will, bevor wir das vergessen haben im Podcast, wie heißt die Farbe? Ja, wie heißt die Farbe von dem Auto? Das ist ein total krankes Blau irgendwie.
Also tatsächlich gab es, viele nennen es Ford Racing Blue. Mhm. Tatsächlich heißt die Farbe aber Imperial Blue.
Okay.
Also wir haben, ich arbeite ja bei einer Lackfirma und da ist es so, wir haben beide Farbkärtchen haben wir mal zueinander gelegt und auch an dem Auto angelegt und haben gesehen, dass dieses Ford Racing Blue ist tatsächlich, hat so ein bisschen mehr Schimmer drin. Mhm. Und bei dem Imperial Blue ist halt der Metallic-Effekt ein bisschen höher, ja.
Mag vielleicht an den zwei verschiedenen Baureihen liegen.
Okay,
aber es gab auf jeden Fall diese zwei verschiedenen Lackierungen. Einmal Imperial Blue und einmal Racing Blue Metallic.
Ah, was habt ihr für einen? Welche Originalfarbe hat der?
Also Imperial Blue.
Okay.
Allerdings, selbst bei uns im Lackcomputer steht drin, wenn du da eingibst Ford RS mit dem Baujahr, steht da tatsächlich drin, dass es dieses Ford Racing Blue ist. Und selbst wenn du da die Farbkarte anhältst, das passt halt nicht. Es ist halt blau, aber mehr passt da auch nicht. Und wir haben dann im Internet so ein bisschen nachrecherchiert und da war es so, dass die gesagt haben, das ist Imperial Blue.
Das ist bei uns in der MK1-Gruppe auch heiß diskutiert.
Echt, ja? Ja gut, das sind so wahrscheinlich so, das ist ein bisschen so düstere Legenden-Stuff, wie mit denen, wo du sagtest, eben der erste und der letzte, die irgendwie bei Ford stehen sollten. Das gibt es ja, glaube ich, bei jedem Modell. Ne? Das ist schon irgendwie, ich finde das geil, das macht den Charme von sowas natürlich voll aus. Ne?
Ja.
Aber Innenraumteile habt ihr alles? Also habt ihr jetzt alle Teile oder fehlt euch irgendwas Essentielles? Beide lachen.
Da gibt es auch eine super geile Story drüber, über den Heckspoiler.
Okay.
Der Heckspoiler ist vollflächig verklebt und der Verkäufer von unserem Fahrzeug, der hat gesagt, ja, der muss halt runter.
Mhm.
So, und dann hat er ihn runtergemacht, aber leider nicht ganz. Das heißt, er kam in mehreren Teilen runter und somit nicht mehr gebrauchbar.
Ach, scheiße.
So, und dann hat Tina in der Gruppe dann mal geschrieben, und was soll man machen? Und da gab es noch einen, der hatte eine Heckklappe mit Spoiler. Mhm. Da war mal kurz davor gewesen, den zu kaufen. Und dann haben wir im Internet, bei eBay, haben wir einen neuen gefunden. Mhm. So, der wird verkauft aus Polen, versendet aber über
Litauen,
Estland?
Über eine englische Firma.
Okay.
Allerdings liefern die auf gar keinen Fall nach Deutschland. So, und dann habe ich Gott sei Dank auch einen guten Kumpel, der in Schweden Bekannte hat, und habe gefragt, hier, nach Schweden können wir liefern, haben wir nicht irgendwie die Möglichkeit, den dahin liefern zu lassen? Mhm. Und dann sagte er mir, ich kläre das ab. Kurze Zeit später habe ich dann die Info bekommen, ja, hier ist die Adresse, schick das dahin. Aktueller Stand davon ist, es wurde versendet. Ich habe eine DPD-Sendungsnummer, habe ich auch schon bekommen. Mhm.
Was habt ihr bezahlt, wenn ich fragen darf?
Gar nicht so viel. Also mit Versand, ich glaube, Versand war 25 Euro oder so, haben wir insgesamt, glaube ich, 130 Euro jetzt bezahlt.
Ist das der Kurs, für den auch sowas weggeht, wenn ihr jetzt, gut, nee, wahrscheinlich nicht.
Eigentlich
viel
nicht,
teurer. Auf du gar kriegst keinen das Fall. Ja hier in Deutschland nicht mehr.
Ja, aber ich sag mal so, also 125 Euro, wir sind ja jetzt nicht die Reichen hier, ne? Also es ist nicht egal, das ist schon, das wäre bitter, wenn es nicht ankommt,
ja,
oder ein Karton mit Backstein kommt oder so. Aber ist ja auch ziemlich häufig mittlerweile, ne? eBay-Kleinanzeigenbetrug oder so, ist super krass, was da abläuft gerade. Ja. Aber dafür kann man mal ein Risiko eingehen, dass man vielleicht Glück hat. Und das soll ein Originaler sein, oder was?
Das soll ein Originaler sein. Also so wie ich das oder wie wir das rausgefunden haben, sollte das ein Originaler sein. Wie gesagt, ich bin gespannt, was da ankommt.
Was hätte denn die Heckklappe gekostet im Forum?
Also wir haben natürlich Gruppenrabatt gekriegt, ne? Das ist immer der Vorteil, aber mit der Heckklappe zusammen hätten wir, glaube ich, 300 bezahlt.
Ja, ist jetzt auch nicht der Punk, so muss man sagen. Ne? Also
Und wir hätten den aber auch abholen müssen in Dresden, da in der Ecke.
Wir hätten die Wahl gehabt.
Also es ist jetzt nicht ein Teil wie E36 Class 2 Heckspoiler, die mittlerweile für fünfstellig weggehen. Also wir reden hier von 5000 oder sowas. Ne? Also ich dachte jetzt, es wäre richtig kritisch bei sowas.
Also ja, das kommt immer drauf an, über welches Teil man redet. Also wenn es jetzt um Heck- und Frontstoßstange oder Kotflügel oder sowas geht, dann wird schon kritisch.
Die habt ihr aber alle.
Ja, wir haben, also an dem Auto wurde uns versprochen, sei alles vorhanden.
Jetzt immer
ist
sehr halt
gut. Die Frage, ist das wirklich so und sind diese Sachen auch alle noch gebräuchlich? Wir hatten jetzt mit den Kotflügeln das Problem, dass Alex gesagt hat, das können wir nicht mehr nutzen, das kriegen wir nicht mehr repariert. Er hat jetzt Reparaturbleche bestellt, weil ein Kotflügel kriegst du halt auch einfach nicht.
Ach krass, ich finde das eigentlich heftig, das ist ja jetzt, beim E36 aus meiner Bubble zu sprechen, kriegst du halt noch Kotflügel, ne? Ich weiß, fürs Coupé ist ein bisschen schwieriger, glaube ich, da kriegst du eine Seite gerade aktuell nicht mehr, aber wie ist das bei Ford? Es ist ja jetzt eigentlich schon, wenn das Auto 2000, was ist für ein Baujahr habt ihr?
2004.
Das Auto ist schon 20 Jahre alt, reden wir mal 10 Jahre weiter. Kümmert sich Ford da gar nicht drum, um so die Ersatzteilversorgung?
Null.
Gar
also, wie gesagt, gerade wenn es jetzt um Blechteile geht, die unteren Ansätze von den Kotflügeln, die haben wir jetzt schon neu gemacht. Die sind aber auch eigentlich gleich zu dem Original oder zu dem
Fokus normal.
Zu dem normalen Fokus, genau. Mhm. Aber wir haben jetzt auch die Ecke von der Seitenwand mussten wir jetzt neu machen. Da ist halt wirklich noch Handwerk gefragt, weil eine Originalseitenwand ist halt lang nicht so breit, wie wir eben schon gesagt haben. Und da ist es halt so, dass du die halt irgendwie anpassen musst, damit das irgendwie ansatzweise dann noch zur Stoßstange passt. Wir haben, glaube ich, insgesamt bestimmt 50 Mal die Stoßstange angehalten, damit wir dann gucken, ob das da ungefähr von den Spaltmaßen daher auch passt. Mhm. Das ist schon ein bisschen Arbeit.
Alex, du als alter, mit Ford hattest du vorher noch nie was zu tun, oder?
Gar nicht, nein.
Und bei VW, BMW, Mercedes, da sind wir ja schon ein bisschen verwöhnt, was so Ersatzteillager angeht, ne?
Auf
gerade
jeden Fall.
VW ist ja heftig da.
Ja.
Aber ja, und jetzt?
Also ja, wenn ich da von meinem Bus rede, ne, also da bestelle ich jetzt eine Seitenwand, die habe ich morgen da. Mhm. Ne? Also da war alles irgendwie zu bekommen, ne? Ja. Aber, ja.
Hättest du das gedacht bei Ford? Wusstest du das?
Nee, hätte ich tatsächlich so nicht gedacht, aber man muss halt jetzt irgendwie gucken, wie man zurechtkommt.
Wie man die Kuh vom Eis kriegt.
Genau.
Jetzt steht das Ding da.
Ja. Alex wollte es mir ja nicht glauben. Also für meinen MK2 ist es ja schon unfassbar schwer, Teile zu kriegen.
Ach was?
Ja, natürlich, meine Rathausschale, die kriegst du nicht mehr. Was? Und wenn du eine bekommst, rate mal, was sie kostet.
Ach du lieber Herrgott. 200 Euro. Oh nein.
Rechnen noch ein bisschen drauf.
400?
Nein.
Sag mal.
Meine Rathausschale für den MK2 kostet 950 Euro.
Bitte?
Ja.
Ist aus Blattgold mit Platinfäden oder was?
Ja, das wäre schön, aber es sind zwei ST-Rathausschalen aneinander gespackt.
Nein!
Ganz grob gesagt, ja, stimmt.
Ja, also das Ford ist nicht so gut aufgestellt, was so Ersatzteile angeht.
Das ist frech.
Ja.
Das ist frech.
Ja.
Oh, ja, übel. Gerade auch beim, hey, wann war für ein Bau erst dein RSMK2?
Naja, der ist 2010. Also sie sind ja 2009 gebaut worden.
Das ist eine Frechheit. Das ist ein Auto, also jetzt verlaub mir den Vergleich, aber das ist nichts anderes als ein Golf R, ein Audi RS3 oder sonst irgendwas. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, jetzt klar, liebe Hörer, wenn ihr jetzt schreibt, ja gut, mein Audi RS MK3, die Rathausschale kostet irgendwie 1000 Euro, dann finde ich das mega krass. Aber mittlerweile, was teilweise Ersatzteile kosten. Und da ist wieder, muss man sagen, VW ganz vorne.
Ja.
Wenn ich sehe, dass ein Golf 1 Schlüssel, Rohling, 8,50 Euro kostet und du den auch morgen hast, wenn du willst. Ich meine, klar, kriege ich auch bei BMW, aber der kostet 27. Ich weiß es. Schon wieder, weißt du?
Ja.
Was glaubt ihr, wann seid ihr fertig mit dem Projekt?
Das kommt drauf an, wen du von uns fragst.
Ich frage mal dich zuerst, Tina.
Naja, also ich habe mir dieses Projekt etwas entspannter vorgestellt, weil wir ja Zeit haben. Also wir haben einfach einen unfassbar großen Fuhrpark. Alex sieht das ein bisschen anders vielleicht.
Das ist richtig, ja. Also
Ja, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich finde es halt, was der Hörer auch wissen muss, relativ spannend. Ich kenne euch beide ja. Bei Alex weiß ich, oder vielleicht habt ihr es auch schon beim Hören mitbekommen, er hat den Bus, du hast den Bus ja selbst restauriert und du bist ja Kfz-Mechatroniker.
Genau.
Ja, Kfz-Mechatroniker. Und Tina, du machst ja was ganz Branchenfremdes, ne? Du bist ja im Sozialwesen tätig und du hast ja Autorestauration immer nur von uns so mitbekommen, ne? Aber du bist ja nicht jeden Tag dabei, wie viel Kacke da auf gut Deutsch passieren kann und sowas. Und bist, ich finde, mit einer wunderschönen Euphorie in dieses Projekt gegangen, wie ich jetzt, glaube ich, merke. Und ey, so habe ich auch mal damit angefangen mit dem ersten E36 und dachte, ja, das kann man alles machen. Man wird schlauer.
Ich habe natürlich keine Komplettrestaurationen gemacht. Ne?
Ja,
ich
habe jetzt
ein paar Autos schon aufgebaut, aber das ist kein Vergleich, um mit einem Auto von null aufzubauen.
Und wie du schon gesagt hast, ich finde das relativ richtig, dass ihr nicht mit einem Auto bei null anfangt. Das ist ja ein großer Unterschied. Ihr fangt bei einem Auto bei -5 an oder so, weil der ist jetzt gerade zerlegt und ihr wisst A, nicht, ob alles da ist. Jetzt nicht dem Verkäufer Böses gewollt, aber ihr wisst auch nicht, ob das alles so in dem Zustand ist, wie er das vielleicht gesehen hat oder wo ein... Weißt du, die eine Person sieht, ach, das mache ich am Handumdrehen, ist vielleicht für euch ein Riesenkrater. So, ne? Und das ist halt das Spannende jetzt an dem Projekt. Und ich glaube, da freuen sich Leute sehr auf die nächste Folge. ja, Alex.
Ja, gerade auch, wie du schon sagst, wir haben, A, ist der komplett zerlegt. B, haben wir beide keinerlei Ahnung, wie das irgendwie wieder zusammenkommt. Ne? Also, ich hab das Auto gesehen. Da war es so gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ja, überschaubar, ne? Weil das war alles relativ schön groß, alles aufgebaut und dann haben wir gesagt, gut, wir kommen mit dem Sprinter und einem Anhänger vorbei. Wir haben den dann in den Anhänger geschoben und haben dann angefangen, die Kisten in den Sprinter zu räumen. Irgendwann habe ich gedacht, boah, der Sprinter ist fast voll. Wo sollen wir die restlichen Teile noch hin tun? Dann haben wir das, Gott sei Dank war es ein geschlossener Anhänger und haben dann auch die Sachen noch neben das Auto irgendwie gelegt. Aber irgendwann war das so, dass ich gedacht habe, boah, das kann doch nicht alles in diesem Auto sein. Ne? Und dann haben wir das bei mir in der Garage dann ausgeladen und haben dann irgendwann angefangen, oder ich habe dann angefangen, mir so ein bisschen mal einen Überblick zu verschaffen, mal die Sachen zu ordnen, hier, das gehört alles zu der Tür und so weiter. Also das war krass. Also da, wirklich, aber man hat wirklich Höhen und Tiefen. Also erstmal dieses Hoch, geil, das Auto kaufen, geiles Auto und so weiter. Dann hast du dieses Tief. Wie sollst du das alles packen? Und dann fängst du an, so nach und nach dir ein bisschen dann Überblick zu verschaffen und du merkst so, okay, das ist eigentlich gar nicht so viel. Also das kriegst du doch irgendwie hin.
Finde ich schön, vor allem halt, weil ihr es als Paar gemeinsam macht. Ich bin da auch, dass ich bin ja immer an dem Punkt, wo ich sage, ich glaube nicht, dass ich und Jackie ein Auto zusammen aufbauen können, einfach weil wir Dinge auch ganz anders angehen, ne? Und wir beide ein bisschen dickköpfig mit manchen Sachen sind bei Jackie. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist. Ist es schon mal, jetzt, ich will hier nicht, dass ihr euch hier offenbart oder so, aber ist da bestimmt schon mal ein bisschen zu Knatsch gekommen, schätze ich, oder?
Natürlich.
Aber das finde ich halt, also wenn ihr das halt, jetzt mal in die Zukunft gedacht, wenn ihr das halt fertig habt, ne, und ihr steht mit diesem Teil hier unten auf der Straße und wir machen Folge 3 oder 4, wer weiß, wie viele Folgen wir hier noch machen, dann wisst ihr, was ihr gemacht habt. Ne? Das ist schon krass. Und ihr macht das ja wirklich, also ihr habt das Auto zusammen gekauft und ihr macht das auch alles zusammen. Ne? Ich meine, gut, bis auf, wenn jetzt jemand was nicht kann, wie Tina Schweißen oder so, klar, dann muss man sich halt auch ergänzen. Das ist schon klar. Und eigentlich ergänzt sich ja wunderbar, weil Tina ist in der Ford-Szene überhaupt drin, weil ich glaube, klar, du kannst so gut schweißen, wie du willst, Alex, aber wenn du jetzt einfach gesagt hättest, oh, ich kann das Ding günstig schießen und ich will den dann wieder zusammenbauen, ich an deiner Stelle hätte ihn schon längst wieder weitergereicht, ab dem Punkt, wo du merkst, da gibt es Teile, die kosten irgendwie 12.000 Euro oder sowas.
Ja, aber da gibt es ja natürlich Gott sei Dank die Möglichkeit, dass Tina da in der Gruppe, also ja, finde ich auch super, dass diese Gruppe so interaktiv ist, dass du da reinschreibst und sagst, hier, wir haben das und das Problem, Ladeluftkühler kostet der Preis, kriegst du eh nicht mehr. Und dass du dann einfach hingehst und sagst, okay, da gibt es die Möglichkeit, einfach auf Luft umzurüsten. Und dann hast du natürlich bei der einen oder anderen Sache ein bisschen Einbuße, weil du hast vielleicht nicht so ein geiles Ansprechverhalten, aber am Ende hast du trotzdem immer noch ein Auto, was fährt, was vielleicht sogar dann oben raus besser geht, aber halt das Ansprechverhalten nicht so geil ist.
Ja. Ne? Das ist meine nächste Frage an euch gewesen. Wo soll es denn damit hingehen? Mal ein kleiner Blick in die Zukunft. Soll das ein Original-Original-Auto werden? Soll da ein bisschen zeitgenössig getuned werden dran? Habt ihr davor irgendwas anders dran zu machen, als Ford das mal gemacht hat, Tina? Also, oder soll da irgendwie mehr rein? Ich meine, klar, ist natürlich jetzt an dem Punkt des Projekts ein bisschen viel, aber was stellt ihr euch vor mit dem Teil?
Also es geht natürlich schon in die originale Richtung, mit einem gewissen zeitgenössischen Tuning. Also es sind einfach zu viele Baustellen an diesem Auto, die man beheben sollte.
Ich sehe schon Angel als Scheinwerfer, oder?
Oh, wow, ja. Doch, wirklich.
Ey Leute, also wenn ihr damit eine Runde fahrt und die Nordschleife Angel als Scheinwerfer und Lexus-styled LED-Rückleuchten.
Ja,
geil. Oh ja, bitte.
Ich kenne jemanden, der hatte das beim Ford Focus.
Oh, Schmerz.
Also wenn ihr die Scheinwerfer noch habt, ich hätte jetzt einen guten Abnehmer dafür.
Richtig geil. Ne? Einfach mal einen Tag so, weißt du, Auto enthüllt, ist fertig lackiert, Tina hat es noch nicht gesehen, zieh es ab und schön so schwarzer Lay-In oder diese Mask-Scheinwerfer, kennt ihr die noch? Wenn auf den Scheinwerfer wie so ein Cover drauf kommt, dass nur die Rundung von den Scheinwerfern rauskommt.
Ja. Oh mein Gott.
Das gab es beim Focus auch, das weiß ich.
Stimmt.
Ganz fiese Geschichte.
Es gibt sogar tatsächliche Scheinwerfer, wie du schon sagst, aber ohne Scheibe. Dann, da hast du wirklich diese einzelnen, also Blinker, Hauptscheinwerfer und so.
Sind aus wie so ein GFK-Ausbau aus dem Kofferraum.
Richtig
lecker, Tina.
Ja, wahnsinnig, ich freue mich.
Guck mal, Alex, ich komme schon ins 90er, also Need for Speed Underground. Beim ersten Teil gab es einen Ford Focus.
Ja.
Das war ein normaler, ne? War keiner erst.
Also ich muss ja sagen, ich mache ja ab und zu mache ich ja schon ein bisschen Witze mit Tina, dass ich ihr irgendwelche Sachen zeige und sage, boah, guck mal, wie geil. Zum Beispiel, als wir jetzt den Spoiler hinten gesucht haben, da haben wir natürlich auch wirklich richtig leckere Spoiler gefunden, wo ich dann gesagt habe, vielleicht bauen wir den einfach so um. Also so ein schön geschwungener, geil.
Wahnsinn. So ein riesen Alutheke an so einem Hatch, immer sehr gut. Durch die Scheibe am besten noch durch.
Ja.
Ja, aber wie du sagst, original in die Richtung. Ich meine, so ein Auto ist ja dann nachher richtig was wert. Ne? Also wie viele kennst du denn noch im Ford-Forum oder in eurem AS-Forum oder wie es auch immer heißt, die so ein Ding noch aktiv fahren?
Ich glaube, wir haben jetzt in der Gruppe so um die 35, 40 Leute.
Selbst für ein Forum, also wo sich so viele Leute tummeln, super wenig. Ne?
Ja, das sind nicht so viele. Liegt aber daran, dass die auch mittlerweile sehr weit verstreut sind und wenn dann überhaupt diese Autos noch existieren. Ne? Also sie sind ja auch so viele davon weggerostet.
Ist das so krass gewesen mit den Rostproblemen? Wusste ich gar nicht, dass Ford auch so schlimm dran war.
Also man hat ja auch einfach diese Zahlen von diesen 4.501, davon gab es einfach nur 2.500 als Links- und 2.500 als Rechtslenker. Ne?
Oh.
Und da muss man halt auch mal dazu sagen, dass die Autos als Rechtslenker ja wahrscheinlich auch nicht so überwiegend hier in Deutschland noch fahren. Mhm. Das heißt, die Community ist da halt schon relativ rar gesät.
Das sind viele Rechtslenker. So.
Ja.
Das sind viele Rechtslenker, finde ich.
Ja.
Wurde der irgendwie speziell in UK vertrieben oder?
In England ist, was Ford angeht, ja sowieso sehr beliebt.
Stimmt,
ne? Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, kann ich dir nicht beantworten. Aber auch für den MK2 gibt es da unheimlich viele Sachen, die ja auch nur dafür hergestellt werden. Mountain zum Beispiel ist eine Firma, die wirklich sehr renommiert ist für Ford. Mhm. Die produzieren unheimlich viel für die diese Autos.
Finde ich spannende Frage, um ehrlich zu sein. Leute, wenn ihr den Podcast hört und das wisst, schreibt uns mal gerne eine Nachricht. Denn das würde mich mal interessieren, weil das ist ja schon ziemlich, weil man kennt das jetzt so, okay, es gibt 2.500 Autos wegen Homologation, aber dann gab es nochmal 2.500, die nur als Rechtslenker waren, für nochmal einen ganz anderen Markt, das ist ja schon verrückt. Und Rechtslenker, große Autoabnehmermärkte, ja klar, vielleicht vergesse ich jetzt irgendeinen, aber ist halt schon am meisten UK, ne?
Ja.
2.500 Autos davon auf der kleinen Insel. Okay, findet man bestimmt auch viele Teile, oder?
Ja.
Großbritannien.
Mehr wie in Deutschland.
Ja.
Ne, muss man wirklich sagen. Also die bauen auch alles nach dafür. Mhm. Also ich glaube, dass du da wirklich schon besser aufgestellt wärst, wenn du so ein Fahrzeug da hättest. Aber wir wohnen halt erstmal in Deutschland.
Da werden extra Reisegruppen für eröffnet tatsächlich. Also wir haben es jetzt schon so gehabt, dass wenn jemand nach England gefahren ist und hat er dann in der Gruppe angeboten, dass er von da Teile mitbringt.
Ach krass. Ja, das ist natürlich geil. Also ich finde das auch mega gut, wenn man mal in so eine Bubble reinguckt, weil für mich, also wenn jetzt gefragt ist, wie viele Ford Focus RS-Fahrer kennst du oder glaubst, das ist eine große Community, würde ich halt sagen, so, hä, was soll eine große Community sein? Ich kenne halt immer diese deine Baureihe, also der MK2 Ford Focus als ST. Das war halt auch so das Ding in diesem Orange, ne? Zu meiner Zeit. Das war so das Ding, was da hattest. Das ist so der Wegwerf-GTI gewesen irgendwie von Ford, ne? Aber sehr, sehr geil. Davon gab es aber auch keine andere Variante von dem damaligen Focus. Es gab nur diesen RS als Sportgerät so.
Nee, den gab es auch als ST 100. Meine ich. Ne?
Korrekt, ist der? Genau.
Ah, okay.
Ja.
Das ist aber, was ist da anders?
Also das ist wie beim MK2 auch, der kleinere Bruder mit weniger Leistung und nicht ganz so viel Verschönerung optisch.
Hm, okay.
Ja. Und die Teile sind auch noch einfacher zu bekommen.
Ja gut, weil es ja wahrscheinlich ein serienproduziertes Auto war. Wisst ihr, wie viele in Deutschland noch zugelassen sind hier von den Autos?
Das kann ich dir nicht beantworten. So. Aber es gibt, also von dem ST sieht man ja fast gar keine.
Nee, ich meine jetzt von dem, ja gut, ST, also ich hatte das mal irgendwie, gab es das auch bei Mondeo, dieses Mondeo ST?
Gab es,
200 oder 180 oder so?
Bei dem war es, glaube ich, dann ST 200. Ich glaube, da hast du recht. Ich bin mir aber da jetzt auch nicht mehr ganz sicher.
Also ST gibt es eigentlich immer als Vorläufermodell vom RS.
Heißt ja Sport Technology, habe ich mir mal geguckt. Richtig. Und RS heißt Racing...
Rallye-Sport.
Ah, Rallye-Sport, genau. Und das ist ein bisschen wie bei, das angelehnt an... oder wo haben sie es sich ein bisschen abgeguckt bei, wo ist es denn? Ist es Chevrolet? Challenger? Was ist das für ein Auto? Helf mir mal. Dodge.
Idiot. Ja.
Das ist nämlich, RT ist nämlich Racing Technology und SRT ist Street Racing Technology oder sowas.
Ah, okay.
Oder irgendwie so. Also Leute, alle, die jetzt Dodge fahren, verurteilen mich bitte nicht, wenn ich das falsch gesagt habe. Aber ich finde, das klingt total geil. Ah, Sport Technology.
Und also es gibt ja bei vielen Modellen, ne?
Ja, stimmt. Macht auch Sinn, weil Ford immer in der Rallye aktiver war als im Tourenwagensport. Also ich glaube, 1998 oder so, wo die bei der Super Tourenwagen ausgestiegen sind, wusste ich nicht, dass die nochmal irgendwie in irgendeine Tourenwagengeschichte eingestiegen sind. Oder? Ford?
Glaub nicht, dass ich wüsste.
Höchstens als Ingenieure in der Formel 1 oder sowas? Nee, weiß ich auch nicht mehr. Aber nichts mehr. Will nichts Falsches sagen so.
Vielleicht gibt es ja irgendwen, der das besser weiß.
Vielleicht gibt es ja jemanden, der das besser weiß. Wir sind hier ganz ahnungslose Freunde, die hier einfach nur in einem Raum sitzen und spekulieren.
Gefährliches Halbwissen.
Gibt es noch sonst irgendwas Wichtiges zu eurem Projekt, was ihr so in Aussicht oder Ausblick habt? Oder Tina, hast du noch was aufgeschrieben, was wichtig ist beim RS, was die Leute noch wissen sollten?
Also ich glaube, das sind keine Sachen, die jetzt nicht irgendwie irgendwo man sich anlesen könnte oder nicht auch irgendwie schon bekannt sind oder mal debattiert wurden. Ich finde bei dem Auto immer geil, das ist ja beim MK2 auch das Geile, dass die das Sperrdifferential drin haben.
Mhm.
So das Aushängeschild, weil das einfach ein geiles Fahrgefühl für dieses Auto gemacht hat. Ne?
Ja, Frontantrieb aber, ne?
Genau, es ist nur ein Frontantrieb, aber der hat halt durch dieses Sperrdifferential so gut mitgespielt.
Wie sie in meinem Hause sagt, nur ein Frontantrieb.
Ja.
Falschradantrieb.
Also es wird ja viel debattiert darüber. Ne?
Ja, also ich habe es jetzt auch beim Mini halt auch gemerkt. Ne? Wir haben ja den Mini John Cooper Works und so. Frontantrieb ist halt eine große Sache, das merkst du halt von vornherein, das ist sicherer beim Fahren. Also du kannst kaum irgendwie, in meinen Augen jetzt mit einem modernen Frontantriebsauto einen großen Fehler machen, dass es dich komplett verreißt. Du merkst halt, das Auto korrigiert sich ja von selbst, es reißt halt am Lenkrad irgendwann, ne? Was es halt wahrscheinlich für den High-Performance-Fahrer halt dann unsportlich macht. Aber ich mache das ja immer nur Spaß, ne, ich das sage. Aber der stimmt, der hatte einen Frontdifferenzial, wie nennt man eine Haldex-Kupplung oder sowas, ne? Oder wie nennt man das, oder? Ja,
das wäre jetzt
auch. Ah, gab es so eine ganz spezielle Art und Weise, heißt dieses vordere Differential, weil dein MK2 hat das nämlich auch, ne?
Also mein MK2 hat die Revo-Knuckles. Das ist die Fahrwerksdynamik, die ich bei dem Auto drin habe. Das macht da nochmal ein ganz anderes Fahrgefühl, aber das ist bei meinem MK1 jetzt oder bei unserem MK1 nicht relevant.
Okay. Aber wie gesagt, es ist halt Frontantrieb mit diesem Differential drin. Das ist schon auch mega krasse Technik. Muss man überlegen, für 30.000, wir haben es am Anfang gesagt, was du da für ein Auto bekommen hast. Mit was für einer Technologie drin. Was heute so ein Auto kosten würde. Ich glaube, da würde ich heute mit 60.000 Euro plus 30.000 voll ausgestattet wahrscheinlich gar nicht so falsch liegen, wenn ich das nochmal sagen würde.
Mit Sicherheit. So. Allein wenn du überlegst, was der vorne Brembo-Bremsanlage, Festsattel drauf, ne? Mhm. Also dann die Felgen waren Magnesiumfelgen.
Ach, die sind geil.
Von OZ, ne? Dann habe ich jetzt letztens mit einem Kollegen gesprochen, allein der Motor, was da alles drin ist. Also er hat mir jetzt mal gesagt, deswegen gefährliches Halbwissen, da sind Schmiedekolben, Schmiedepleuel schon am Werk drin, natriumgefüllte Ventile, also der Motor ist an sich schon sehr, sehr gut aufgebaut, dass du den eigentlich auch mit der Laufleistung, die wir jetzt haben, mit knapp 180.000,
glaube ich.
180.000, dass du den noch nicht mal jetzt großartig aufmachen müsstest, um da jetzt alles neu zu machen. Aber das ist Step by Step, was wir da jetzt machen.
Hättet ihr das noch vor, so in die Zukunft geblickt, einen Motor da zu revidieren komplett? Ich meine, es ist aber bei so einem Motor wahrscheinlich noch schwieriger als einen Kotflügel zu finden, die Einzelteile, wenn da jetzt irgendwas. Weißt du, was ich meine?
Also es gibt Leute, die machen das. Okay. Ne? Also ich hau jetzt einfach den Namen raus. Klar. Sebastian Asch. Ne? Oh. Man kennt ihn aus dem Rennsport, mit dem habe ich lange telefoniert. Und da ist es halt so, seine Eltern oder auch er haben ein Ford Autohaus und die kümmern sich viel um Ford, gerade die RS-Modelle. Und er sagte mir diese ganzen Sachen und sagte dann auch, hier guck erstmal, dass Kompressionen da sind, Druckverlustprüfung und so weiter. Und wenn das alles da ist, würde ich dir empfehlen, den erstmal zusammenzulassen.
Mhm. Ja, den Sebastian kenne ich ja tatsächlich auch von White Angel Viper Team, wo wir da am Nürburgring waren. Und wem jetzt der Name Asch irgendwie irgendwo was sagt, der ein bisschen Tourenwagensport mag, sein Vater ist Roland Asch, der berühmte Rennfahrer, der damals tatsächlich eine STW auch, glaube ich, Mondeo gefahren ist, dann ganz früher auf jeden Fall Sierra Cosworth und fährt er ja tatsächlich mit Sebastian zusammen im OGP, also hier Oldtimer. Tourenwagen-Legenden. Tourenwagen-Legenden. Ja, da fahren die. Da bist du auf jeden Fall, oder da seid ihr auf jeden Fall eine richtige Adresse mit denen als Background und so. Ja. Das ist natürlich richtig, richtig gut.
Ja.
Gerade wenn du da jemanden hast, der sich damit auskennt. Aber wie du schon sagst, ich glaube halt einfach mit diesen ganzen Specs und so, dass ihr da schon echt eine geile, also wenn alles dann da ist und so, eine richtig geile Basis hat. Gerade weil man einfach so ein spezifisches Auto hat und dann macht's auch nur logisch, dass da Schmiedepleuel oder sowas wahrscheinlich drin sind, Alex. Weil wenn die halt so einen Motor so spezifisch ingeniert haben, weißt du, mit Wasserladluftkühlung doppelter oder sowas, dann wird das der Motor sein, der abgewandelt dann im Rallye-Auto wahrscheinlich drin war.
Wahrscheinlich,
ja. Die Basis wird dieselbe sein. Ist ja bei meinem M42-Motor, ja, also der S42 schon was ganz anderes, aber halt die Basic so im Prinzip dasselbe, ne?
Ja.
Ja. Gut. Ich würde sagen, wir haben einen guten Einstand in euer Projekt und wir dürfen wirklich sehr gespannt sein. Ich meine, das hier ist wirklich nur so ein Vorgeplänkel, ja, das Perquel zu eurem Projekt. Und ich bin auf die nächste Folge sehr gespannt, ihr zwei. Wie weit ihr dann gekommen seid und welche. Und vor allem bleibt ja spannend, ob der Spoiler dann angekommen ist. Bin ich mal sehr, sehr gespannt.
Genau, also das. Das
Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr jetzt besorgen müsst, was irgendwie noch, wo ihr sagt, das haben wir auf jeden Fall auf der Liste stehen, das ist schwierig?
Also ich wüsste jetzt tatsächlich nichts. Wir haben jetzt Karosserieteile haben wir alle beisammen. Jetzt fangen wir an, noch alles einzuschweißen. Wir haben jetzt noch einen Schweller zu machen. Das ist so jetzt der Status quo.
Mhm.
Und danach geht es ans Schleifen, Polieren, Schleifen, Lackieren und dann Finish machen und wieder zusammenbauen.
In der Hoffnung, dass alles ganz bleibt.
Wenn ihr dann mal gerade noch in die Zukunft geguckt, fertig ist, ne, und ihr seid soweit, Nordschleife mal eine Runde?
Also wie gesagt, wir scherzen immer darüber und sagen, das war so ein Ding natürlich auch mal vielleicht aufgebaut hätten für Nordschleife mit Käfig, mit allem drum und dran. Aber wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Teile einfach unfassbar teuer sind.
Ja.
Und bevor wir jetzt sagen, wir setzen jetzt ein Jahr ins Land, um dieses Auto komplett aufzubauen und dann ist mit 5 Minuten ist das Ding einfach...
Und das müsste nicht mal ihr Schuld gewesen sein.
Genau, richtig. Deswegen, also eine runde Nordschleife könnte ich mir vorstellen für uns beide. Aber den so umzubauen mit anderen Sitzen, mit Käfig, mit Semislicks und so weiter, da sehe ich uns momentan noch nicht.
Aber ich habe es ja gerade schon gehört oder Alex hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Seht ihr wirklich, dass das, oder jetzt mal, dann kann man mal einen guten Punkt abholen und vielleicht dann Mitte des Jahres nochmal einen Podcast machen. Glaubt ihr, nächstes Jahr seid ihr fertig zur Saison? Könnte das... Oder würdet ihr jetzt, sag mal ganz offen und ehrlich jetzt.
Also, wir haben ja eben darüber gesprochen, wann wir ungefähr beide sehen, wann das Auto fertig ist. Bei mir ist es so, würde ich morgen den Motor starten wollen. Sehe ich auch erstmal noch nicht. Aber für mich ist so, Mitte des Jahres ungefähr Lack. Dann anfangen zusammenzubauen und Anfang nächster Saison das Ding anzumelden, ja.
Ja, du hast sogar davon gesprochen, dass wir Ende dieser Saison dieses Auto schon anmachen. Also, Alex ist da ein bisschen sportlicher unterwegs. Also ich habe uns das Ziel gesetzt, dass wir irgendwann nächstes Jahr das Auto fahren werden.
Bist du eher so jemand, der auch so ein Projekt lieber langsam angeht, Tina? Oder also nicht aus dem Sinne, ich habe jetzt Angst, was falsch zu machen langsam, sondern einfach willst du dir Zeit lassen dafür, weil du sagst, ey, aber ist ja kein Zeitdruck, ist ja jetzt kein Auto, was ihr fahren müsst oder reparieren müsst. Oder hättest du es auch lieber schneller fertig?
Nee, ich habe damit keinen Stress. Ich baue das lieber langsam und in Ruhe auf, ohne mir graue Haare damit zu machen.
Ich weiß ja, wie ich bin. Ich bin da auch wieder Alex, ne? Als der Class 2, als die da oder was haben wir, das habe ich ja als Startschuss gesehen. Das Ding in 6 Monaten habe ich das ja komplett dann fertig gemacht. Ne? Und du machst nicht nur das Auto fertig, sondern auch dich selbst.
Ja.
Das ist ja der Punkt da dran.
Ja.
Deswegen genießt, ich finde, in dem Aufbau, man sagt ja immer so schön, der Weg ist das Ziel und gerade in dem Aufbau, wenn man was macht, das ist das Schönste eigentlich an der ganzen Geschichte. Und freut mich auf jeden Fall, das hier mit euch im Podcast begleiten zu dürfen, ihr zwei. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart. Und Leute, bleibt spannend, ob der Spoiler kommt, ob wir nächstes Jahr, vielleicht auch im nächsten Monat schon, der Alex sagt, hier, wir müssen einen Podcast machen, ich habe schon lackiert. Und Tina sagt, ich bin aber noch im Kabelbaum. deswegen, bleibt spannend und Leute, bleibt dran und vielen Dank an euch beide.
Macht's vielen gut. Dank für die Einladung.
Ja, danke dir.
Tschüss.
Ciao.